Gretchenfrage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel.
Und Duisburg.
Und Gelsenkirchen. Und wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder an den Mikrofonen und damit quasi in und auf euren Ohren sitzen und hoffen, euch geht es gut. Und wir haben euch heute ein Thema mitgebracht, das wir in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal auf die ein oder andere Art und Weise angegangen sind. Es geht einmal mehr um Ehe und Segnung und Paare und diese Dinge. Aber natürlich wollen wir nicht einfach nur das wiederholen, was wir eh immer schon gesagt haben, weil das wäre ja langweilig, sondern wir haben das ein bisschen anders heute aufgezogen und mitgebracht.
Und es gibt ja auch einfach eine Geschichte, wie es dazu gekommen ist.
In der Tat.
Genau. Und die erzählt vielleicht kurz die liebe Maike jetzt, wie es dazu gekommen ist. Und dann, tada, sind wir heute nicht nur zu dritt, sondern auch zu viert und werden dann unseren spannenden Fachpersonalgast vorstellen. Aber erst die Maike.
Ja, also die Maike, die hat noch Wissenslücken zu schließen, weil die ist ja noch nicht so lange in der katholischen Kirche und weiß über das katholische Heiraten eigentlich so ungefähr gar nichts. Und wir haben in den letzten Folgen ja dezidiert immer über die Debatte rund um die Segnungsfeier für Paare gesprochen, die eben nicht katholisch heiraten dürfen und für die es offiziell noch nicht mal eine Segnungserlaubnis gibt. Und wir möchten da heute aber nicht nochmal drauf eingehen, sondern uns heute mal ein bisschen tiefer mit dem katholischen Heiraten, also Hochzeit auf katholisch quasi beschäftigen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich die Anne-Kathrin Hegemann. Und vielleicht, liebe Anne-Kathrin, magst du dich kurz mal selber vorstellen?
Hallo, schön, dass ich erstmal dabei sein darf. Anne-Kathrin Hegemann, ich bin Gemeindereferentin im Bistum Essen, genauer gesagt in der Pfarrei St. Cyriakus in Bottrop. Aber das ist natürlich nicht unbedingt der qualifizierende Punkt, warum ich heute mit dabei bin, sondern ich habe noch einen zweiten Auftrag im Bistum Essen. Und das ist, ich bin für das Projekt Trauteam zuständig.
Das ist Trauteam. Das war, also es gab ja vor einiger Zeit, gab es ja im Bistum ist ja dieser sogenannte Zukunftsbildweg begangen worden und dabei sind verschiedene Projekte erstmal testweise ins Leben gerufen worden und die wurden dann ausnahmsweise mit dem letzten bisschen Geld, was wir im Bistum Essen im Gegensatz jetzt zum Beispiel Köln und Paderborn noch hatten, die wurden also damit dann beworfen und dabei sind ganz spannende Sachen rumgekommen. Damals, vielleicht habe ich damals sogar mal davon erzählt, war ich auch noch mit bei diesen Zukunftsbildprojekten dabei und wir haben da also über ein Gründerbüro nachgedacht, was es tatsächlich jetzt auch gibt. Also für pastorale Belange kann man sich jetzt quasi beim Bistum direkt beim Gründerbüro Rat und Tat und Hilfe und Moderation und was nicht alles holen. Und damals wurden im Zuge dieser, wir müssen mal jetzt auch mal, also natürlich müssen wir sparen, aber wir müssen auch irgendwie besser werden. Also einfach so weiter geht es nicht. Hat man halt auch überlegt, was interessiert Leute eigentlich wirklich? Oder wo können wir eigentlich mit, was sind eigentlich so, was vielleicht so das Kerngeschäft? Und da wurden halt verschiedene Bereiche identifiziert. Zum Beispiel gibt es jetzt halt auch einen Pilgerweg, weil Pilgern halt mit Harpe Kerkeling und so weiter total hip und in war. Deswegen gab es jetzt auch einen Pilgerweg im Bistum Essen. Und ein Bereich, der auch ausgemacht wurde, war halt, Menschen wollen doch immer gerne auch noch trotzdem, also allem, gerne auch kirchlich heiraten. Und ja.
Genau. Und bei dem kirchlich heiraten ist es aber bei vielen so, dadurch, dass die Verbindung zur katholischen Kirche nicht mehr so eng ist, wie sie vielleicht noch in der Generation vorher oder auch zwei Generationen vorher war, dass die gar nicht mehr richtig wissen, was muss ich denn tun, wo muss ich mich denn hin melden und wie geht das eigentlich mit dem Heiraten? Und genau für alle diese Fragen sind wir da. Wir nehmen uns aber natürlich auch derer an, die vielleicht ein bisschen spezielle Wünsche haben. Die sagen, ich suche für meine Trauung jemanden, der explizit bestimmte Lieder in der Trauung zulässt oder so. Wir sind so ein bisschen so eine Art Kummerkasten rund um das Thema Trauung. Alle, die irgendwie da Fragen haben, Probleme haben, Sorgen haben, können sich bei uns melden. Und unser Leitspruch ist dann, wir lassen euch so lange nicht aus den Augen, bis ihr in guten Händen seid.
Ja, das ist ja schön. Ja, wunderbar. Da gehen wir nachher im Detail dann auch auf jeden Fall noch weiter drauf ein. Was wir heute nicht so ausführlich machen müssen, da das Marc und Flo schon in einer früheren Folge für uns wunderbar gelöst haben, ist uns jetzt lang und breit mit den kirchenrechtlichen und kirchenhistorischen Fragen rund um das katholische Eheverständnis quasi hier noch aufzuhalten, weil da gibt es eine Folge, Gretchenfrage Nummer 4. Aus dem Jahr 2014, die ist ein echter Oldie, aber immer noch aktuell und auch sehr hörenswert. Also wer Lust hat, sich da noch mal ein paar Details zu aufzuschaffen, dem empfehle ich auf jeden Fall diese Folge. Und ja, bevor wir jetzt da, ja?
Vielleicht trotzdem nur ganz kurz, also jetzt nicht groß nochmal Theologie der Ehe oder was wiederholen, aber vielleicht vorneweg schicken. Katholiken, die haben ja immer dieses Sakramentending, also die glauben ja daran, dass in den Sakramenten, also erstmal ist die Kirche selber ja ein sakramentales Etwas. Und was bedeutet das jetzt? Also in Sakramenten glauben Katholiken, kann man auf besondere Art und Weise Gott begegnen. Ne? Also
genau. Entschuldigung, Flo, dass ich da nochmal unterbreche, weil da wollte ich gerade ganz elegant drauf hinleiten.
Ach cool, sorry.
Also das. Aber naja, wir wollen da ja beide hin oder wollen da ja alle hin in die Richtung. Also kannst du einfach direkt weitermachen. Wunderbar. Also nochmal das Theologische und das
Sakramentale. Ganz kurz einmal, also wie gesagt, Sakrament ist einfach nur, also man kann als Mensch natürlich auf tausend verschiedene Weisen ganz unterschiedlich Gott begegnen, glaube ich zumindest, weil Gott ja so unendlich groß und eine allgemeine Sache ist so, ne? Oder ein allgemein, so. Genau, aber so im Laufe der Geschichte haben sich halt einige Stellen so entwickelt und hervorgetan, wo einfach eine Mehrheit von Christinnen und Christen gesagt hat, also da begegnet er uns ganz bestimmt. Das allererste ist natürlich die Taufe, ne? Also es ist ja eine Wiedergeburt und dann danach ist man halt man ist sowieso Gottes Kind, aber dadurch wird es halt sichtbar, ne? Und dadurch wird man dann, was weiß ich, ne, Christusförmig gehört dazu. Und so ist das dann halt mit den anderen Sakramenten auch, also gerade Eucharistie oder so, ne? Also Gott kommt uns so nah, dass wir einander, also eben miteinander Mahl halten, eben Gott nahe kommen und der kommt uns so nah, dass wir ihn sogar aufessen und leer trinken können. Zumindest ein bisschen so. Und auf die Art und Weise begegnet man da besonders Gott. Und in der Ehe begegnet man halt auch Gott, und zwar indem man quasi sich einander verspricht und halt sagt, ich teile halt mein Leben mit dir und ich werde für dich da sein. Und das ist ja quasi dasselbe Versprechen, was Gott immer schon uns allen gegeben hat. Ne? Und da kann man das, wenn alles glatt läuft, also glauben wir zumindest, dass man es theoretisch da gut erfahren kann. Und deswegen ist halt die Ehe im katholischen Kontext eben auch in den Rang eines Sakramentes erhoben. Das gilt übrigens für die Kirchen der Reformation tatsächlich nicht. Also Luther hat gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Und also bei Evangelien ist das kein Sakrament. Im Gegensatz zu Taufe und Abendmahl oder so. Ne? Ja, vielleicht nur das. Ansonsten immer nachfragen oder ergänzen. So.
Ja, genau. Aber ich denke mal, das ist für den Überblick schon ganz gut. Und vielleicht kann der Marc jetzt noch mal kurz so ein bisschen uns erzählen, wer in der katholischen Kirche eigentlich überhaupt heiraten darf. Also Mann und Frau, denke ich, da muss man jetzt, braucht man jetzt mal nicht drumherum gendern oder so. Das ist für die katholische lehramtliche Position ganz eindeutig, Mann und Frau, das ist schon mal klar. Aber gibt ja nun auch Katholik und Katholikin, die vielleicht heiraten möchten, aber auch Katholikin und vielleicht ein Muslim oder ein katholischer Mann, dessen Frau gar nicht religiös ist oder aus der Kirche ausgetreten. Wie verhält sich das damit?
Ich bitte darum, dass das Anna-Katrin mir edukativ ins Wort fällt, wenn ich Sachen nicht glatt genug ausdrücke und oder aber Dinge vergessen sollte. Es gibt so diese spannende Idee, dass ja eigentlich nur Katholiken untereinander irgendwie heiraten dürfen. Und dass, wenn da irgendeine Abweichung von diesem Status quo existiert, dass man das dann nicht mehr darf. Darauf, also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich treffe da irgendwie relativ häufig drauf, dass ich also irgendwie, wenn Paare zu mir kommen und sagen, oh, wir würden irgendwie gerne heiraten, wie geht denn das und wie macht man das denn? Dass ich dann irgendwie ganz gerne mal sowas höre wie, ja, aber mein Mann ist evangelisch, das geht doch irgendwie gar nicht, das dürfen wir doch irgendwie gar nicht und solche Sachen. Doch, doch, das geht schon. Wenn ich das richtig im Schädel habe, dann wird grundsätzlich erstmal unterschieden zwischen konfessionsverbindenden Ehen, also katholisch-evangelisch.
Katholisch, ja.
Ne? Genau. Ich meine auch, dass so etwas, dass die unierten Kirchen damit reinzählen, also meinetwegen koptischer Christ und römisch-katholischer Christ müsste, glaube ich, auch unter dieses Label fallen. Und dann gibt es die sogenannten religionsverbindenden Ehen, also zwischen einem Katholiken und einer Muslima und oder umgekehrt oder einer anderen Religionsgemeinschaft. Und das geht grundsätzlich relativ einfach. Also konfessionsverbindend ist super easy. Offiziell, wir hatten das glaube ich auch schon mal erwähnt, offiziell ist das nicht erlaubt. Also im Kirchenrecht steht drin, dass das nicht geht. Davon darf aber dispensiert werden. Also davon darf man abweichen. Der Bischof darf das, darf sagen, ja, die dürfen halt doch heiraten. In der Praxis sieht das so aus, dass diese Dispens der Pfarrer erteilt. Also in der jeweiligen.
Er legt sie vor, ne? Also er sagt ja, er sagt dem Bischof quasi, dispensier davon.
Ja, also wirklich ganz praktisch ist das, da liegt halt ein Stapel Vordrucke im Pfarrbüro und dann füllt man aus und fertig. Ja, kommt ein Stempel drauf und dann ist das gut. Also da gibt es keine großen, also zumindest im Bistum Essen. Ich weiß jetzt nicht, wie andere Bistümer das tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das da ein großes Problem darstellt. Also bei uns ist das relativ easy. Meine Frau ist auch protestantische Christin und das war sehr einfach, ne? Also da muss nicht großartig was passieren. Das ist ein Stempel.
Darf ich da mal kurz fragen, Marc? Ja, klar. Weil bei meinen Eltern war das damals auch so. Also mein Vater war Katholik und meine Mutter ist Protestantin. Und das ist natürlich ein bisschen was länger her. Und da war das aber so, dass die Hochzeit quasi nur gültig erklärt wurde aus der katholischen Sichtweise in dem Moment, wo die Zeremonie von einem katholischen Geistlichen geleitet wurde. Also es war ein evangelischer Pastor wohl mit dabei, aber meine Mutter gilt quasi als katholisch verheiratet, irgendwie kirchenrechtlich.
Ja, das ist richtig.
Es
ja.
gibt halt keine.
Und das finde ich total verwirrend.
Es gibt keine ökumenischen, also auch in der evangelischen Kirche, es gibt keine ökumenischen Eheschließungen. Es gibt
also Eheschließungen. Das nennt man irgendwie also Kirche, so, aber gibt es irgendwie
nicht. Ja,
aber
das, nein, das gibt es nicht. Also kirchliche Eheschließungen hier sind halt entweder das eine oder das andere oder halt was weiß ich orthodox oder so, ne, auch wenn das verbindend ist und damit das quasi in der katholischen Kirche also Kirche anerkannt wird, wird halt nahegelegt, dass es dann auch ein katholisches Ritual. Es gibt da halt auch irgendwie die Formpflicht oder so, und das ist ja glaube ich auch so ein, ich weiß nicht, Anne-Kathrin nickt.
Das genau, die Formpflicht ist halt Teil der Gültigkeit einer Ehe oder die der Gültigkeit einer Ehe zugrunde liegt. Und von der Formpflicht kann aber wiederum auch dispensiert werden.
Sodass es theoretisch möglich wäre, ich könnte evangelisch heiraten, aber es wird mir trotzdem als katholisch angerechnet.
Genau.
Ja, genau. Das ist möglich, aber das ist alles verschlungen. Wichtig dabei ist das Ritual selber, ne, oder der Moment selber ist halt entweder das eine oder das andere. Und es ist halt entweder eine katholische Eheschließung unter Mitwirkung einer evangelischen Geistlichen oder halt andersrum.
Genau.
Ah ja, alles klar.
Aber es ist keine ökumenische Feier, die dann auch, das liegt auch einfach daran, weil in der evangelischen Kirche wird das ja auch nicht in die Kirchenbücher eingetragen, weil die Ehe ja ein weltlich Ding ist. Bei uns ist es ein Sakrament, also bei uns kommt das dann mit ins Kirchenbuch. Ne? Diese Person hat am so und so viel und jene Person geehelicht hier bei uns und das wird dann verbrieft und gesiegelt. Und
ja. Genau. Und also wenn man jetzt also wenn jetzt ein konfessionsverschiedenes Paar, ne, katholisch, evangelisch, in einer evangelischen Kirche ohne die, ohne eine Dispens von der Formpflicht und nur unter Präsenz eines evangelischen Geistlichen oder einer evangelischen Geistlichen heiraten würde, dann bedeutet das aus katholischer Sicht, dass sehr, sehr viele Menschen in schicken Anzügen sich völlig ohne Grund in einer Kirche versammeln. Da passiert halt nichts, ja, so, und also man muss da schon diesen, man merkt schon, ne, das ist alles irgendwie mehr ein Verwaltungsakt als alles andere an der Stelle.
Ja, also romantisch klang das jetzt alles noch nicht so.
Nein, das ist es auch tatsächlich erstmal nicht. Wir haben das in der alten Folge haben wir das ja, glaube ich, auch so ein bisschen erklärt, dass es da eben auch eine Verschiebung gab im ursprünglichen Kirchenrecht. Also in der Version vor der jetzigen war die Ehe ja auch ein Vertrag, den zwei Menschen geschlossen haben, um Nachkommen zu zeugen. Da ist also gar nichts mit Liebe und Romantik und irgendwie so. Das ist natürlich jetzt alles anders.
Jetzt müssen wir ja mal Kirche auch ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich aus einer Zeit, wo es ja auch noch um die Versorgung der Frau und Besitztümer ging.
Ja, natürlich.
Um das jetzt nur mal kurz anzureißen.
Ja, das ist auch das haben wir, glaube ich, oder hoffentlich zumindest erklärt damals.
Habt ihr. Genau. Aber kann man ja trotzdem noch mal rausstellen.
Ja, also das ist genau. Und Kirche ist auch die erste Institution, die überhaupt in der Lage ist, nachvollziehbar zu klären, wer jetzt mit wem verheiratet ist. Ja, also das ist halt 1238 total wichtig, dass da nicht eine Frau aus irgendeiner kurzen Verbindung schwanger hervorgeht und dann ein Kind hat und dann allein auf der Straße steht und der Erzeuger sagt halt, also der biologische Vater sagt halt, nö, die kenne ich nicht, die habe ich noch nie gesehen. Und dann sagt sie, ja, wir haben aber geheiratet, ja, gibt aber keine Zeugen. Also die katholische Kirche ist die erste, die auch die Eheschließung vor Zeugen einführt. Das hat schon seinen Grund, wo das herkommt. Mhm. Und ist dann mit der Zeit gegangen tatsächlich. So, darauf wollte ich eigentlich nur raus. Und genau, also die Voraussetzung ist, dass man sich so ein bisschen an die katholische Bürokratie hält und eben die Form einhält, die Formpflicht einhält. Und dann ist das, also interkonfessionell ist das alles gar kein Problem. Interreligiös ist das schon eine etwas größere Sache. Das kann auch dann nicht mehr der Pfarrer einfach so dispensieren, sondern das muss schon beim Bischof einmal beantragt werden. Auch das ist ein relativ, soweit ich das zumindest mitbekomme, ein relativ kurzer Akt, wo das aber klar sein muss. Und die eigentliche innere Voraussetzung, die da verlangt wird, ist, dass der nicht-katholische Ehepartner dem, was Flo vorhin erklärt hat, also den Dingen, die wir mit der Ehe verbinden, nicht entgegensteht. Also in dem Moment, wo der eine Partner ablehnt, dass die Ehe ein Sakrament ist und sagt, nö, das ist es nicht. Also es reicht zu sagen, ich verstehe, dass mein Partner das als Sakrament begreift und ich verstehe auch, was ein Sakrament ist. Ich habe eine Idee davon, so. Das reicht völlig aus. Aber wenn er sagt, nee, das ist auf gar keinen Fall ein Sakrament. Oder wenn er von vornherein ausschließt, dass die Ehe, sagen wir mal, exklusiv ist, ne? Also eine monogame Ehe ausschließt. Dafür gibt es auch Paragraphen. In dem Moment, wo er das tut, ist der Ehewille defizitär, so heißt es dann. Und dann wird de facto kommt keine Ehe zustande. So. Das ist bei allen anderen auch so. Das ist auch bei nur katholischen Ehepartnern so. Aber bei andersgläubigen, andersreligiösen Ehepartnern, sagen wir mal so, da ist die Vermutung eher im Raum, dass die Schwierigkeiten mit den Konzepten haben, weil sie nicht kennen können. Also da, wo es kein Sakrament gibt, kann man nicht erwarten, dass man versteht, was ein Sakrament ist. In Klammern, das ist auch bei Katholiken nicht so einfach. Aber ja, da kann man zumindest voraussetzen, dass sie das schon mal gehört haben, dass sie das mitbekommen haben, dass sie auch Quellen haben, da dran zu kommen. Okay. Und nicht in die ganze Thematik eingeführt werden müssen. So, das ist
aber
so
wenn man jetzt, und wenn jetzt aber zum Beispiel ein nicht christlich gläubiger Mensch sagen würde, also ich verstehe das mit dem Sakrament nicht und ich habe jetzt auch nicht irgendwie schnell mal noch Theologie im Fernkurs studiert, aber ich denke, das ist soweit in Ordnung und ich gehe da mit und ich weiß, das ist für meinen Partner wichtig, dann wäre das quasi akzeptabel.
Also auch da bitte nochmal kurz, Flo und Anne-Kathrin, mein Verständnis ist es bisher immer gewesen, dass keine aktive Ablehnung vorliegen darf.
Ja, so ist das auch eigentlich immer die gehandhabte Praxis.
Ja. Hast du mal selber so einen Fall begleitet von, sagen wir, so katholisch plus ganz was anderes als christlich?
Also religionslos kommt halt relativ häufig vor. Aber auch da ist natürlich der Weg der Ablehnung gar nicht so weit. Und da kommt es nicht so oft vor. Ich überlege gerade, aber nee, ein Fall, der da wirklich weit weg war, habe ich so jetzt noch nicht.
Genau, das heißt.
Also halt eher dann irgendwas ausgetreten.
Okay, aber auch das war dann am Ende nicht problematisch. Also ist.
Nee, also weil, ja, wenn das Eheverständnis nicht abgelehnt wird, das nicht das Problem ist.
Und dann gilt euer Wahlspruch, wir begleiten euch so lange, bis ihr in guten Händen seid. Und dann,
ja, das auf jeden Fall.
Gute Hände sind dann halt auch die, die dann der Ehe assistieren, was uns jetzt zu zwei Punkten bringt, nämlich vielleicht doch nochmal kurz zu erklären, wie überhaupt die Ehe zustande kommt nach katholischem Verständnis, und zweitens, und ich glaube, das ist dann vielleicht der spannende Teil, wo wir vielleicht da so ein bisschen ins Erzählen und Schwadronieren kommen und uns erinnern, zum Beispiel an Marx' wundervolle Hochzeit und so. Genau, also das erste ist relativ einfach geklärt, die Ehe, also das Sakrament spenden sich die Eheleute gegenseitig, indem sie einander versprechen, miteinander zu leben, im Sinne einer Ehe. Und der Priester oder der Diakon, also die christliche Amtsperson, die ist dabei wirklich nur Assistent. Ne? Also es ist nicht Spender, also nicht die Kirche spendet oder der Priester oder der Diakon spendet das Sakrament, sondern da spenden die Eheleute sich gegenseitig, indem sie sich halt volle Lebensgemeinschaft versprechen. Genau. Und das ist dann der Moment, wo dann also alle heulen und danach werden Tauben in die Luft. Entschuldigung, Anne-Kathrin lacht.
Ich stellte mir gerade die Tauben in der Kirche vor, wie sie versuchen, in die Luft zu steigen.
Nein.
Und die Tür nicht finden.
Hinter draußen von der Tür. Ja, aber es soll ja Leute geben, die planen das wirklich auch sehr genau. Auch die Feier selber so, ne? Und das wäre vielleicht einfach mal spannend zu wissen, was gehört denn jetzt so dazu? Was gehört auf jeden Fall dazu? Was kann man machen, wenn man katholisch heiratet? Was kann man nicht machen, wenn man katholisch heiratet? Kann man sich den Ehering auch tätowieren?
Wo wir übrigens da gerade bei sind, ne? Was nicht geht bei keiner Hochzeit, ist Reis zu streuen, weil das nämlich die Vögel fressen und dann quillt der Reis auf und dann sterben die Vögel qualvoll. Das nicht tun. Einfach nicht machen.
Oh. Reis werfen.
Ist auch nicht erlaubt.
Nur noch gekochten Reis werfen. So, jetzt ist gut.
Ah, diese Bilder heute Abend. Ja, sehr schön.
Ist das jetzt?
Anne-Kathrin, hilf uns da mal gerade bitte.
Ich soll euch jetzt retten aus der Miserie.
Ja, das wäre schön.
Glückwunsch. Ich sag mal, ich glaube, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, wenig muss und viel kann bei der katholischen Eheschließung. Es gibt viele Zeichen, die man nutzen kann und wenige, die gefordert sind. Also natürlich gehört das Eheversprechen dazu. Ohne das komme ich nicht weiter, denn nur damit entsteht erstmal die Eheschließung mit dem Ehekonsens, den sich die beiden Ehepartner gegenseitig bekunden und der dann ja auch entsprechend von den Trauzeugen und dem Priester bezeugt wird. Und der Brautsegen gehört quasi dazu, also dass der Priester oder der Diakon nochmal durch seinen Segen quasi den Bund der Eheschließung bezeugt. Alles andere, was wir so kennen, Ringtausch, Hochzeitskerzen, was gibt's denn noch für schöne Sachen? Diverse Sandzeremonien, was man immer mal wieder hört. Das sind teils Dinge, die aus der Kirchengeschichte kommen, teils Dinge, die irgendwie gar keine tiefere Bedeutung haben, sondern einfach nur schön romantisch sind. Da an der Stelle kann man tatsächlich irgendwie gucken, was passt auch zu dem Brautpaar und was ist irgendwie für die Feier zuträglich.
Wenn ich dir da mal kurz ins Wort grätschen darf, danke, dass du das sagst, dass du das so deutlich gesagt hast. Ich erinnere mich an eine Zusammenkunft mit diversen Menschen, die in der Bistumsleitung bei uns im Bistum tätig sind, und wir haben sehr lebendig darüber diskutiert, ob denn der Ehering, also dieser Ringtausch, denn jetzt Teil der Eheschließung ist oder nicht, weil nämlich die Frage war, ob wir, wenn wir eine reine Segnung machen, auch einen Ringtausch machen können oder nicht. Und da gab es also durchaus eine signifikante Gruppe von Menschen. Ich weiß gar nicht, ob du mit dabei warst, Anne-Kathrin, in dieser Einsetzung.
Ich war tatsächlich bei dieser Diskussion mit dabei.
Da warst du mit dabei, guck mal. Und da gab es ja durchaus einige, die gesagt haben, nee, also das geht gar nicht. Einen Ringtausch können wir nicht machen. Das ist ja deine Eheschließung. Nein, es ist nicht.
Genau, also der Ringtausch ist ja tatsächlich auch insofern, erklärt es sich sofort, denn den Ringtausch finden wir ja auch beim Standesamt an vielen Stellen. Also viele Paare tauschen ja auch bei der standesamtlichen Trauung schon den Ring. Und an sich sind die Ringe ja nur noch einmal ein Zeichen. Und auch ein gesellschaftliches Zeichen, was natürlich in früheren Zeiten auch dazu beigetragen hat, schnell zu klären, ob derjenige denn noch möglicherweise verfügbar ist auf dem Markt der Brautschau oder nicht.
Genau, Besitzstand. Da kann ich aus meinem Beruf ja kurz mal einschmeißen. Also ich bin ja Goldschmiedin und stell ja auch mal Eheringe her. Und da ist das oft auch wirklich Thema. Also wenn Paare bei mir sitzen, die auch kirchlich heiraten wollen, da ist dann immer wieder die Frage nach dem Datum, was denn da jetzt reingraviert werden muss. Und da ist es natürlich genauso. Das ist alles ein Kann und kein Muss. Und für viele Paare, die in der Kirche heiraten wollen, ist dann aber tatsächlich das Trauungsdatum wichtiger als das standesamtliche, wobei ich dann gelernt habe, dass das standesamtliche Traudatum aber auch wirklich das, jedenfalls das rechtlich Bindende ist und eben nicht das, das von der Kirche. Aber es wird, also es ist regelmäßig Thema für Diskussionen und auch ein bisschen Irritation und auch welche Bedeutung man dann eben an die Ringe knüpft und ob die Ringe jetzt auch noch extra gesegnet werden oder quasi dann die Brautleute den Segen bekommen. Das, ja, also da ist ganz viel Unwissen,
das ist übrigens,
vielleicht heute ein bisschen ausräumen können.
Das ist übrigens nicht mehr so, ne? Also die kirchliche Trauung kann jetzt auch standesamtlich anerkannt werden, das geht. Also man muss nicht mehr beides machen. Da gab es lange Zeit war das ja Pflicht, dass man das eine machte und dann das andere, so. Bei uns zu Hause früher hieß es immer noch nach der standesamtlichen Hochzeit, und wann heiratet ihr richtig?
Das
war so dieses typische, genau, also was du auch beschreibst, ne? Dass also die richtige Hochzeit ist, also die in der Kirche, wo dann auch irgendwie weiß getragen wird und viel mehr Pomp und Ritus einfach ist, ne?
Naja, sind wir mal ehrlich, es ist ja auch viel romantischer in der Kirche.
Das ist richtig.
Ne, mit einer schönen Hochzeitssängerin und den weißen Tauben nachher und dem Kleid und Blumenmädchen und was auch immer man da ja alles auffahren kann.
Eine Hochzeit habe ich mit Tauben erlebt.
Das möchtest du auch nicht. Nein, jedem das Seine.
Wohl aber mit Hunden übrigens, wo wir gerade bei Tieren sind. Also tatsächlich gibt es, das hat zumindest der Diakon erzählt, der uns, also meine Frau und mich, verheiratet hat, der erzählte immer von einer Trauung, wo Hunde die Eheringe reintragen sollten. Und natürlich ist passiert, was passieren musste. Von diesen Tragekissen sind die Ringe runtergefallen. Und ich weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr, wie oft ihr schon mal irgendwie in der Kirche wart, ganz gerne sind vor dem Altar Lufteinlassschlitze für die Umweltpumpe, also für die Luftumweltpumpe. Und da fallen so Ringe ganz wunderbar rein und man kriegt sie da auch nicht wieder raus. Und man hat also dann 10 Minuten lang Hochzeitsgäste gesehen, wie sie versucht haben, irgendwie diese Ringe aus diesen Schlitzen wieder rauszukriegen. Das muss sehr ulkig gewesen sein, ja.
Ja, also das ist jetzt halt so ein... Anne-Kathrin sagt ja gerade so, wenig muss, aber viel kann. Also und jetzt allein, dass es solche Geschichten gibt, zeigt ja, dass auch, dass da im Großen und Ganzen wahrscheinlich in der Fläche doch eher eine große Bereitschaft herrscht, den Menschen vieles zu ermöglichen. Hier und da gibt's ja vielleicht auch mal, also es ist halt immer auch eine Frage der Persönlichkeit, ne? Also weil man ja halt an einen Diakon oder an einen Priester geraten kann, der halt irgendwie auch ein bestimmtes Mindset hat und selber Dinge einfach sehr, sehr wichtig findet, jenseits dessen, was rechtlich erforderlich ist, und trotzdem dann meint, also das ist mit mir aber nicht zu machen und so weiter. Das ist ja auch einer der Gründe, um da so ein bisschen Sicherheit zu geben, dass jetzt zum Beispiel das Trauteam gibt oder so, wo halt von vornherein gesagt wird, okay, wir hören uns das erstmal an und dann gucken wir mal, mit wem wir euch da so zusammenbringen können. Oder so in etwa funktioniert das ja wahrscheinlich auch, ne?
Genau, also es ist so ein bisschen was wir tun. Und natürlich spielt es immer eine Rolle, auch was ist meine eigene Auffassung. Also natürlich ist es total schön und unglaublich romantisch, wenn sie alleine durch den Mittelgang schreitet und er sie zum ersten Mal im Brautkleid sieht. Wenn ich mir diese Szene aber weiter vorstelle, ganz ehrlich, dann steht da der arme Tropf von Bräutigam, völlig aufgelöst und völlig fertig mit den Nerven, 10 Minuten lang vorne in der Kirche, möglichst alleine, wartet darauf, dass hinten schon die Tür aufgeht. Bei jedem Klappern des Windes wird der arme Junge ganz flau im Magen, damit sie reinschreitet und den großen Auftritt hat. Alle 150 Hochzeitsgäste schauen zu und sehen, wie die beiden in Tränen ausbrechen. Und dann muss sie es irgendwie noch schaffen, ohne zu stolpern, fehlerfrei vorne alleine am Altar anzukommen. Natürlich sieht das in den Hollywood-Streifen total anders und total romantisch aus.
Anne-Kathrin hat gerade meine Hochzeit beschrieben.
Aber
Also natürlich jedem wie er mag. Man muss sich natürlich dabei auch überlegen, wo kommt dieses ganze Bild eigentlich her?
Aber es ist so, wenn Vater die Braut halt noch nach vorne führt.
Genau, wo kommt es her, wenn der Vater die Braut zum Altar führt? Dann kann der Vater auch gleich sagen, ich übergebe meine Tochter in deinen Besitz. Denn genau da kommt's her, Besitzübergabe.
Aber es sieht so schön aus.
Ja. Ja, genau, daher kommt's. Und das ist halt vielen Leuten halt nicht bewusst. Und dann erklärt man es ihnen und dann ist es ihnen bewusst. Und dann sagen sie, ach, ist mir auch egal, wir meinen das ja nicht so und ist aber so schön.
Genau.
So, also genau, das wollte ich mich auch fragen, ob das denn dann, ob es dann gelassen wird. Ja. Nee, irgendwie nicht, ne?
Also ich kann das dann tatsächlich auch lassen, also okay, ich mache eh keine Trauung, weil ich bin nicht Priester und nicht Diakon, aber ich kann den Brautpaaren schon den Gedanken lassen und finde dann auch jemanden, der das zulässt. Das ist überhaupt kein Thema. Wobei es auch viele Brautpaare gibt, die sich das tatsächlich dann nochmal anders überlegen. Denn das Zweite, was mich an diesem Bild zum Beispiel immer stört, ist auch ein bisschen, es hat auch den Eindruck von, jeder geht alleine seinen Weg vor Gott, damit sie gemeinsam dort einen Bund schließen können. Das finde ich irgendwie paradox. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass ja doch eigentlich nahezu 100% aller Paare auch vor der kirchlichen Eheschließung zusammenleben. Und auch vorher ihren Lebensweg zusammen gehen, dann denke ich auch immer, dann kann man auch gemeinsam diesen Schritt vor den Altar gehen. So haben mein Mann und ich es tatsächlich auch gemacht.
Seid gemeinsam von hinten eingezogen.
Genau, wir sind gemeinsam von hinten eingezogen. Das war für uns auch total schlimmig so. Ich habe mich dabei wohlgefühlt.
Können wir da vielleicht einfach mal gerade, weil, also ich bekomme diese Frage einigermaßen oft, ne? Was ist denn da? Was soll denn da sein? Was darf denn da sein? Was darf denn nicht sein? Und was müssen wir machen? Und ich hatte ja gerade schon gesagt, dass es den, also bei ganz vielen Menschen irgendwie so diese Idee gibt, es gibt ein starres Gerüst, was irgendwie sein muss. Und jetzt haben wir von Anne-Kathrin gerade erfahren, dass dem eigentlich gar nicht so ist. Können wir vielleicht mal einmal kurz so ein, weil es gibt ja sehr wohl einen Standardablauf. Also es gibt ein Buch, ein Rituale, in dem grundsätzlich Elemente einer Eheschließung beschrieben sind. So, die kann man untereinander austauschen, aber es gibt natürlich einen roten Faden, von dem man dann relativ stark abweichen kann, wenn man das möchte. So, aber dass wir einmal diesen roten Faden irgendwie klar haben und vielleicht nochmal irgendwie mitkriegen, was ist denn jetzt eigentlich mal so von der Idee her, vom Standard, wie läuft denn sowas ab? Dass wir das einmal vielleicht mal irgendwie abfrühstücken können. Anne-Kathrin, wenn du einmal so lieb wärst und uns vielleicht mal einmal durch so eine Trauung führst, das wäre, glaube ich, ganz, ganz, ganz hilfreich.
Okay, also so der grundsätzliche Standard ist natürlich auch an unsere heutige Zeit angepasst. Also das sage ich gleich mal vorweg. Denn da ist zum Beispiel auch drin, dass das Brautpaar vom Priester oder Diakon gemeinsam an der Tür der Kirche abgeholt wird und dann gemeinsam vorne vor den Altar tritt. Und dort dann der Gottesdienst quasi losgeht. Und dann gibt es so als feste Elemente einfach das Eheversprechen und dann auch den Brautsegen und den Ringtausch, die so den Ablauf der Trauung eigentlich ausmachen.
Und dann gehört halt natürlich dazu das Gebet, also sagen wir so klassische Elemente der Liturgie.
Genau.
Das ist Standard, das passiert so, aber das ist, das muss halt wirklich auch alles nicht sein, ne? Also, um eine gültige Ehe hinzukriegen, da muss wirklich nur das Versprechen und, also im Notfall, ne? Nur das Versprechen und der Brautsegen sein.
Genau, also klassische Elemente eines Gottesdienstes halt sind natürlich Anfang, da drumherum, wie ein Gebet am Anfang,
ja, aber Kyrie-Rufe, ne? Also Gott
Lesungstext
ist jetzt bei
aus der
uns,
Bibel und Fürbitten, Vater unser, eine Predigt, solche Dinge. Dann schon eher bei denen, die näher an Kirche dran sind, natürlich auch Thema die Eucharistiefeier.
Genau, wollte ich gerade fragen, ob die auch sein muss oder ob das auch
Nee, also die muss auf jeden Fall nicht sein. Da bin ich auch immer, ehrlich gesagt, ein großer Freund davon, genau zu gucken, wer feiert denn meine Trauung mit? Denn wenn nachher von, weiß ich nicht, 80 Hochzeitsgästen nur 10 aufstehen und irgendwie die Eucharistie mitfeiern und für den Rest ist das völlig irrelevant und sie können damit nichts anfangen, dann macht das ganz schnell so einen Feiercharakter kaputt. Weil einfach nicht alle, die anwesend sind, irgendwie mitfeiern können vernünftig.
Da gibt es übrigens sehr, sehr schön immer diese Momente, wo jeder Katholik weiß, ich habe einen bestimmten Satz zu sagen, ne? Oder ich habe etwas zu antworten, ne? Also keine Ahnung. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, Antwort, Lob sei dir Christus, fertig. Und es ist immer schon ein wichtiger Hinweis, wenn diesen Satz keiner in der Kirche sagt, dann weiß man schon, okay, dann muss ich eigentlich auch nicht voraussetzen, dass irgendwie andere Elemente, also andere Sprech- und Antwortdynamiken funktionieren, was auch völlig in Ordnung ist. Aber da kann man sich halt auch hart mit in die Nesseln setzen, wenn dann tatsächlich irgendetwas erwartet wird und es kommt nicht, dann entstehen auch manchmal so ein bisschen peinliche Pausen und das sollte man vermeiden in der Tat.
Das kann man entweder dadurch vermeiden, dass man halt die liturgische Form weitestgehend runterdampft, ne? Dass der Liturg oder die Liturgen halt klar haben, wo sie sich da befinden und womit zu rechnen ist und womit nicht zu rechnen ist. Aber man kann sich natürlich auch, wenn man, es ist halt einfach, was man will, ne? Man kann natürlich auch einfach in das Liederzettelchen reinschreiben, die Gemeinde erhebt sich, der Liturg sagt, der Friede sei mit euch, die Gemeinde antwortet und mit deinem Geist oder so. Das kann man ja schreiben, ne? Dann wissen es alle und wer es machen will, kann es mitmachen und wer es nicht machen will, kann es halt sein lassen oder man weiß halt einfach, dass das jetzt nicht so eine große Rolle spielen muss. Also, ja. Aber man kann das Ganze natürlich sehr, sehr feierlich, also bis zur Höchstform, also Eucharistiefeier, volle Messe, wo dann quasi die Trauung, denke ich mal, so nach dem Evangelium oder was dann stattfindet, vor dem Evangelium, nach dem Evangelium, oder? Ja, genau. Genau, das kann man natürlich auch machen, so wie man halt lustig ist.
Ich hätte jetzt noch mal eine Frage auch zum Ablauf und zwar, wenn es ja heißt, das Sakrament spenden sich in dem Fall dann ja die beiden Ehepartner gegenseitig und eben nicht der Priester oder der Diakon. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, muss aber ja trotzdem Priester oder Diakon anwesend sein oder der Feier vorstehen. Oder könnte jetzt auch jemand wie Marc oder Flo oder du, Anne-Kathrin, so eine Zeremonie begleiten?
Die Antwort lasse ich Anne-Kathrin, sonst rege ich mich auf.
Und ich muss es jetzt diplomatisch formulieren.
Ja, man kann sich auch aufregen. Wenn du willst, musst du nicht.
Also ich sag mal, kirchenrechtlich ist das relativ klar geregelt. Bei der katholischen Trauung sind wir raus. Da gilt nur, wer ein geweihtes Haupt hat, der darf daneben stehen und der Ehe und assistieren. Ja. Punkt. Da gibt es auch keine Diskussion drüber. Das ist so. Anders sieht es wiederum aus, wenn wir bei konfessionsverbindenden Ehen sind und sie nicht in der katholischen Kirche geschlossen werden, sondern in der evangelischen Kirche und es quasi darum geht, dass die Trauung natürlich nach evangelischem Ritus stattfindet, dann können wir dabei sein. Aber dann haben wir natürlich auch irgendwie kein Assistenzrecht in dem Sinne, sondern wir sind dann einfach nur Vertreter der katholischen Gemeinschaft. Ja,
wir können da vielleicht die Predigt halten oder ein Gebet mitsprechen.
Also klar, so in den Gottesdienst einbringen, das geht auf jeden Fall. Mhm. Das ginge aber auch sogar in einem Rahmen einer katholischen Trauung. Also es ist nicht irgendwie festgelegt, dass derjenige, der Trauung an sich assistiert, auch die Predigt halten muss oder weiß ich nicht was. Es ist natürlich im Regelfall so, aber das muss nicht zwingend.
Also vielleicht auch da ein bisschen aus dem Nähkästchen. Der Diakon, der meine Frau und mich verheiratet hat, das hat Freunden von uns so gut gefallen, dass sie sich halt auch gesagt haben, das wollen wir genauso haben. Übrigens in der genau gleichen Kirche auch, mit genau dem gleichen Diakon. Und ich habe dann gefragt, ob ich da irgendwie auch mit dabei sein darf, weil das halt wirklich gute Freunde von uns sind. Und also bis auf ein paar zentrale liturgische Teile durfte ich halt wirklich viel machen und war also auch mit dabei. Und wir haben auch den Segen gemeinsam gesprochen. Das war wunderschön. Und das geht also tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist auch nach katholischem Recht auch an der Stelle gar kein Problem an dem Punkt. Wichtig ist halt, dass der Priester / Diakon tatsächlich anwesend ist.
Und die Sache mit der Stola, was hat es damit auf sich, dieses Umwickeln der Hände?
Also das ist Teil des Ehesegens, wobei, jetzt korrigiert mich Jungs, wenn ich Quatsch erzähle, aber meines Wissens nach, der Segen an sich ist konstituierend mit für die Ehe, aber das Zeichen des Umwickelns mit der Stola, das könnte man auch weglassen. Das ist einfach nochmal ein Bild, was natürlich irgendwie das Ganze bekräftigt, dass mit der Stola nochmal der Bund Gottes um das Brautpaar gelegt wird, damit um die Hände. Das ist so ein bisschen ein Bild, was, glaube ich, helfen soll, das Verständnis von katholischer Eheschließung deutlich zu machen.
Genau, mhm. Das kann sehr schön sein. Man kann das natürlich aber auch vielleicht auch wieder mit eigenem Recht, zumindest mal jetzt theoretisch kritisch durchleuchten. Natürlich kommt damit auch wieder ein bisschen Macht und Gewalt des geweihten Standes zum Ausdruck, möglicherweise. Ne? Genau, ne? Also es ist ja auch so ein bisschen so ein, da stehen halt die zwei Menschen halt vor dem hohen Menschen, ne? der dann quasi also das Zeichen seiner Vollmacht nutzt und huldvoll, ja, also genau, also wie gesagt, man kann das auch wirklich kritisch sehen, muss man aber nicht. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass man sich klar macht, dass alles, was man so im symbolisch-rituellen Bereich tut, vielleicht mal eine Ausgangsbedeutung hatte, aber auf jeden Fall auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden kann von außen und dass man nicht einfach alles so mitmacht, weil man glaubt, man mache etwas so, sondern also ich glaube, das Vorhandensein all dieser Dinge ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit für Menschen, auch für Menschen, die heiraten wollen, sich da mal kurz mit auseinanderzusetzen, weil im Hintergrund findet ja dann quasi eben auch eine tiefere Verständigung der beiden Eheleute statt, ne? Also was bedeutet denen das denn jetzt wirklich so, ne? Und wenn man da vielleicht auf einen grünen Zweig kommt, dann kann das ja eine fruchtbare Sache gewesen sein. Also ich persönlich finde es immer ganz gut, dass es Liturgie gibt, dass es Rituale gibt, auch wenn die mehrdeutig sind, auch wenn die sehr kritisch sein können, weil das sind alles Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann und mit denen man sich eben auch als Paar auseinandersetzen kann. Und das kann ja, glaube ich, auch förderlich und bildend sein.
Also ich würde, glaube ich, jedem Paar nahelegen, zu individualisieren, was zu individualisieren ist in einer solchen Eheschließung, weil das ist die eigene Eheschließung mit den eigenen Symbolen und den eigenen Dingen, die einem wichtig sind. Auch wir haben das ja vorhin schon gesagt, dieses Begleiten durch einen anderen Menschen, meistens irgendwie der eigene Vater jetzt in diesem Fall, aber ich spreche übrigens auch gar nichts dagegen, wenn der Bräutigam von der Mutter reingeführt wird oder von seinem Vater. Das ist, ich persönlich, Anne-Kathrin, bei dir klang das gerade so ein bisschen durch, ich persönlich vertrete die Auffassung, dass das Symbol zu mir passen muss, egal was es mal vor 500 Jahren bedeutet hat, das ist mir eigentlich relativ egal. Sondern ich muss damit was anfangen können und für mich muss es eine Bedeutung haben. Und daran sollte man sich, finde ich, auch ein bisschen orientieren. Ich habe seinerzeit mal ihr Vorbereitungskurse mit entwerfen dürfen für unser Bistum, für junge Paare. Ich bin nicht mehr in diesem Team, aber damals war es uns, es war ein dreiköpfiges Team, das mitentworfen hat, war es eben sehr, sehr wichtig, dass die Paare mit etwas rausgegangen sind, was nur sie verbindet. Und was sie einzigartigerweise miteinander verbindet. Und nicht wenige Paare haben nach diesem Ehevorbereitungswochenende Dinge aus diesem Wochenende mitgenommen und in ihre Zeremonie eingebaut. Na, aus dem nochmal deutlich wurde, das sind wir zwei, keine anderen zwei. Wir zwei sind es, die sich hier das Ja-Wort fürs Leben geben. Und deswegen, also das ist, glaube ich, ein tatsächlich ganz guter Tipp so, macht was draus, was euers ist und nicht, was irgendwie ein Buch sagt oder andere Menschen irgendwie sagen. Wie gesagt, abzüglich der ein, zwei Dinge, die passieren müssen, damit es auch eine gültige Eheschließung ist.
Das kann halt auch, Entschuldigung, wenn ich noch kurz erzählen darf, auch wirklich Ort großer Kreativität sein, wo dann auch Dinge passieren, die wirklich schön sind, ne? Und die auch, also ich erinnere mich an eine Trauung, da gab es schon so eine Art Ringsegnung, allerdings hat das nicht der Priester gemacht oder der Assistent, sondern es wurde halt eine Schnur durch die Bank reingelegt. Jeder hatte die in der Hand und dann haben die Trauzeuge und der Trauzeuge hinten halt die Eheringe da auf diese Schnur getan und dann sind diese Ringe durch die Hände aller gegangen, die mitgefeiert haben und sind dann vorne angekommen beim Brautpaar und also symbolisch wird damit quasi natürlich der Segen aller, die da mit zu feiern eingeladen waren, zum Ausdruck gebracht. Und dann kamen die Ringe halt vorne an und waren durch die Hände aller gegangen, die halt da mitfeierten. Und das war, da ist ja auch eine Art quasi, wie man, was man kreativ mit Ringsegnungen zum Beispiel machen kann. Und das ist jetzt halt auch schon wieder ein, glaube ich, starkes Bild und ein starker Moment, der dann auch weit über das Brautpaar hinaus halt irgendwie auch, weiß nicht, Verbindung schafft und so weiter. Sowas finde ich schon ganz cool. Also man sollte Ringsegnungen dann auch nicht verfluchen oder so, ne, sondern einfach mal gucken, was kann ich damit machen? So, vielleicht.
Also das möchte ich immer unterstützen. Also jedes Zeichen und jedes Bild, was zu dem Brautpaar passt, das finde ich passt auch in die Trauung. Da habe ich auch immer ein sehr, sehr weites Herz. Also wenn mir Brautpaare vernünftig klar machen können, warum was so sein soll, damit es ihre Trauung ist, dann kann ich da ganz viel möglich machen und dann will ich da auch ganz viel möglich machen. Du hast das gerade noch mal so ein bisschen angeschnitten, Marc. Mir ist das bei manchen Zeichen einfach nur wichtig, dass sich die Brautpaare auch noch mal des Hintergrundes einfach einmal bewusst sind, Und dann können sie selber ihre Entscheidung dafür oder dagegen treffen. Mhm. Einfach weil natürlich auch die Frage ist, was nimmt unsere Gemeinde, die mit uns feiert, also diejenigen, die wir einladen zu unserer Trauung, wie nehmen die dieses Zeichen wahr? Auch das, finde ich, ist an der Stelle manchmal eine Frage, die ich dann gerne stellen mag. Und einfach nur, wenn das für alle Seiten irgendwie klar ist und gut ist und zum Brautpaar und zu dem Tag passt, dann geht da ganz viel. Also ich habe auch schon ein Brautpaar beim Einzug Walzer tanzen sehen. Und es passte zu den beiden. Es war total schön und es passte zu den beiden. Also da geht echt viel und einiges.
Ja, total d'accord. Ich muss mich gerade an ein paar Eheschließungen erinnern. Also als wir, meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, da waren wir eine der ersten aus einer längeren Reihe, wo dann irgendwie Freunde und Bekannte geheiratet haben und Verwandte geheiratet haben. Und dann sind wir da immer eingeladen gewesen und haben die dann eben auch uns das Ganze angeguckt und besucht und so. Und also es gibt unglaublich schöne Zeremonien, es gibt unglaublich tolle Liturgien und wo man am Ende denkt, ach, wie wunderbar. Und und dann gibt's halt echt, also eher Assistenten, also Priester und Diakone, die das komplett gegen die Wand fahren. Also es existiert halt auch. Ich bin immer total erstaunt, dass das den Beteiligten, den Gästinnen und Gästen irgendwie relativ wenig auffällt, dass das so ist. Aber es gibt halt, finde ich, so komplette liturgische Wildsäue, die, also das, ja, es tut mir leid, aber die haben das, die das so richtig, richtig schlecht machen.
Kannst du bitte einmal nur, dass ich mir vorstellen kann, wovon du redest? Also was, ja, also, hast du ganz schrecklich gefunden?
Ja, zum Beispiel, also
eine Sache, oder?
Wenn ich mitbekomme, dass der Mensch, der das da vorne tut, dass der sich im Grunde genommen nicht vorbereitet hat, sondern dass der halt irgendwann seine Albe angezogen hat oder seine Stole umgeworfen hat, sein Priestergewand übergeworfen hat und dann hat er gesagt, oh, machen wir mal eine Hochzeit heute. Und du siehst, wie er die Predigt, die er hält, quasi im Laufen entwickelt. Und es gibt welche, die können das. Das ist aber im Promillebereich. Also die sind super selten, solche Leute. Sondern
schön ist aber auch kurz eingehakt.
Ja.
Ich kenne einen Priester, da habe ich eine Traupredigt schon häufiger gehört, weil die kommt immer dann, wenn er wenig Futter vom Brautpaar kriegt.
Ist ja, gut,
auch
aber
gefährlich, weil manchmal fällt auch das den Gästen auf.
Ja, so ich kann es, also ist jetzt tatsächlich keine Trauung gewesen, aber der wird das ähnlich gemacht haben. Ich war mal bei einer Taufe mit dabei und da gibt es den Moment, wo die Taufpaten gefragt werden, ob sie denn bereit sind, das Amt zu übernehmen. Und dann waren wir jetzt allerdings nicht eine Taufgemeinschaft, sondern wir waren irgendwie, ich glaube, 5 oder 6 Kinder, die gleichzeitig alle getauft wurden. Und dann sagte der Priester, stellt sich vorne hin und sagt, ach, das ist mir jetzt alles zu aufwendig, sind die Paten alle da, bitte mal aufstehen, seid ihr bereit? Ja, alles klar, weiter geht's. Also in dem Duktus, das war jetzt ziemlich genau wortwörtlich das, was er gesagt hat. Und das ist so, wo ich mir denke, ja, wenn es dir egal ist, warum bist du dann hier? Und das Gleiche gibt es eben auch bei Eheschließungen. Jetzt habe ich natürlich wahrscheinlich einen etwas anderen Sensus dafür und auch möglicherweise eine andere Erwartungshaltung. Bei unserer Hochzeit beispielsweise fand ich sehr, sehr viele Momente wirklich wunderschön. Und unsere Sängerin war wirklich großartig und ich fand auch, dass der Diakon das wirklich ganz toll gemacht hat. Der hat ein paar Dinge mit eingebaut, die wirklich der Hammer waren. Meine Frau und ich, wir haben unsere Trauringe selber geschmiedet. Also nicht hundertprozentig, sondern das war auch der Witz dann der Predigt. Man kann bis zu einem gewissen Grad die Ringe schmieden und dann gibt es halt Teile, die man nicht machen darf. Weil die Gefahr besteht, dass man sich diverse Finger dabei abschneidet und deswegen macht das dann der jeweilige...
Oder verbrennt,
genau. Und deswegen macht das dann der jeweilige Schmied dann weiter. So, und das hat also der Diakon, liebe Grüße an Axel an dieser Stelle, zum Anlass genommen zu sagen, dass es ja durchaus mit der Ehe vergleichbar wäre, weil es eben Teile gibt, die man selber machen kann und Teile, auf die man halt keinen Einfluss hat und für die dann Gott da ist. So wie der Schmied halt, ne? Und das fand ich also ganz, ganz, ganz wunderschön. Was ist der Gemeinde, also die anwesend waren, was ist denen im Kopf geblieben? Nicht die Predigt, die Sängerin vielleicht noch, hoffe ich zumindest. Aber viel, viel wichtiger war, dass der Raum rund war. Also da, wo wir gesessen haben, das war ein runder Raum und die Gäste saßen vor uns. Und denen ist hauptsächlich im Kopf geblieben, dass sie uns ins Gesicht gucken konnten während der ganzen Zeremonie, was normalerweise nicht der Fall ist, weil man immer nur von hinten auf die Leute guckt, weil Kirchen ja so gebaut sind. Das war für die super wichtig. Alles andere war nebensächlich, ein bisschen schade fand, weil die ganzen anderen Sachen total gut und wunderschön waren. Und ich übrigens auch den großen Vorteil hatte, deswegen also auch, das war mir zum Beispiel total wichtig, mir ist halt Sprache wichtig. Wen wundert's? Und ich fand einfach toll, dass die Leute, die Fürbitten gehalten haben, auch des Sprechens mächtig waren. Ja, es war einfach schön, dass dann plötzlich so eine Stimme wie die von Flo kommt und man einfach weiß, egal was er jetzt macht, es wird einfach schön sein und für das Ohr wohlklingend. Und ich bin so dankbar. Du hast, glaube ich, auch das Evangelium gelesen, ne? Ich meine, das hast du. Und schön, dass dein Gedächtnis so lange hält. Und das war einfach toll. So, ne? Also auch
ich
das ist.
Erzähl
so
jetzt nicht, woran ich mich von deiner Hochzeit noch erinnere. Ich glaube, das. Es war weder das noch. Also doch, ich weiß, dass ich euch ins Gesicht habe sehen können, aber das fand ich jetzt nicht so. Aber gut, ja. Nein, aber ich weiß, das war auf jeden Fall eine. Natürlich war es eine. Klar, aber das lag halt auch daran, dass du halt oder dass ihr halt damals, Nicole und du, halt in der Gelegenheit wart, in der Gelegenheit und auch im Mindset gut für euch sorgen zu können als Brautpaar, ne? Und quasi für all das zu sorgen, was dann, genau. Und das ist halt so ein Punkt, so, da gab es halt immer auch andere Erlebnisse, ne? Also ja. Je nachdem, an wen man halt so gerät, ne? Und je nachdem, wie man halt so drauf ist, denkt man ja auch, oh Gott, ja, darf ich auch nichts Falsches sagen oder so, sonst wäre ich ja gar nicht getraut und so.
Wir waren bei einer Hochzeit, da hat dann der Priester in seiner Predigt gesagt, dass es bei der Ehe ja nun nicht immer auf Gefühle ankäme. Also was er wollte Folgendes zum Ausdruck bringen, er wollte sagen, dass es eben auch Zeiten gibt, die man durchstehen muss. Und man vielleicht gerade nicht so viel Liebe für seinen Partner empfindet und so viel Zuneigung, wie man es in den ersten Jahren getan hat. So, und dass eine Ehe bedeutet, dass man auch dann zueinander steht, wenn es gerade mal emotional schwierig ist. Das wollte er sagen. Gesagt hat er aber, dass die Ehe ein Versprechen ist und das gilt auch dann, wenn die Emotionen weg sind. Und da habe ich so gedacht, okay. Also mir fehlte jegliche Form von romantischem Bezug. Das Brautpaar hat ihn richtig verstanden. Das fand ich gut. Aber auch das fand ich zum Beispiel, also das war echt, echt schwierig. Und ich habe dann mich so ein bisschen umgeguckt und dann sah ich also auch so leicht stirnrunzelnde Gesichter um mich herum, die alle sich gefragt haben, was genau möchte uns jetzt eigentlich gerade erklären. Und also es gibt halt schon Möglichkeiten, sich hart in die Nesseln zu setzen, wenn man irgendwie da möglicherweise sich nicht so unglaublich gut vorbereitet hat oder vielleicht irgendwie so ein bisschen die Verbindung verliert zu dem, was man da eigentlich gerade tut.
Ja, und letzten aber Endes, selbst, ja, ich glaube, es hängt man auch immer an den, Entschuldigung, Katrin, bitte.
Aber selbst wenn man die Verbindung irgendwie hält, ist es ja trotzdem irgendwie, es ist ein bisschen eine Blackbox. Also jetzt muss ich auch mal ein bisschen Kollegen in Schutz nehmen. Man lernt dann vielleicht das Brautpaar kennen, eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht auch mal drei, und muss dann irgendwie was abliefern oder will dann ja auch was abliefern, was zu denen passt. Das kann natürlich auch total schwierig sein. Es ist nicht so, wie es vielleicht vor 50 Jahren war, als ich die Erna und den Friedel, die jetzt bei mir zur Trauung kamen, schon von Kindesbeinen an kannte.
Da habe ich ja schon deren Eltern getraut und genau, die alle getauft.
Oder zumindest auch die Familien kannte und vielleicht auch eine Vorstellung hatte, wer sitzt da denn an dem Samstag in der Kirche, wenn die beiden zur Trauung kommen. Das ist heute anders. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Chance. Da sitzen auf einmal 80 Leute, vielleicht auch 100, die größtenteils mit Kirche wenig am Hut haben und die natürlich jetzt erstmal da sind aus einem freudigen Anlass. Die sind freiwillig und freudig da und es ist natürlich für uns als Kirche auch eine große Chance, irgendwie was gut zu machen und einen positiven Eindruck zu vermitteln. Aber es ist natürlich auch schwer, wenn ich die Festgemeinde total falsch einschätze im Vorfeld, weil ich einfach von dem Brautpaar auf eine andere Gästezusammensetzung schließe, dann kann das ganz schön auch in die Hose gehen.
Also versteh mich bitte richtig, ich wollte jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie jetzt alle voll in den Sand setzen, und, obwohl das doch einfach eine einfache Aufgabe wäre. Nur ich habe halt auch das Gegenteil erlebt. Ne? Also ich habe wunderbare Zeremonien, unter anderem meine eigene, aber eben auch ganz andere erlebt, wo ich dachte, boah, was für eine geniale Hochzeit war das denn und wie cool ist die denn? Und es gilt ja immer noch mal zu unterscheiden zwischen etwas, was ich selber gut finde, weil ich es so tun würde, und etwas, was das Brautpaar gut findet, weil das Brautpaar das so gut findet. Ja, also wir haben auch eine Hochzeit erlebt, ich fand die völlig, also ich war, ich weiß gar nicht, platt ist, glaube ich, ein ganz guter Eindruck, auch geflasht davon irgendwie, weil das Brautpaar, also beides Musiker, selber auf ihrer eigenen Hochzeit Musik gemacht haben und auch selber gesungen haben. Fand ich total gar nicht meins, wäre meins nicht gewesen, war aber wunderschön. Also auch da nochmal zu unterscheiden zwischen dem, was zu mir passt und zwischen dem, was, was andere gut finden. So, ne? Ich will nur sagen, es geht total gut, es geht richtig, richtig gut, und es gibt halt eben auch die krassen Gegenbeispiele, wo man einfach merkt, boah, nee. Also da hat sich aber einer echt nicht, also gar keine Gedanken gemacht. Und ich fand, da konnte man einfach sehen, der hat sich einfach keine Gedanken gemacht. So.
Ja, Worst Case also, natürlich auch, schlag das Buch auf und plötzlich steht dann noch ein falscher Name von der letzten Trauung drin. Auch ja. Das habe ich schon erlebt, die Anwesende, falscher Name, das leider dann auch dreimal in Folge, ja. Kommt total gut.
Mhm, genau.
Ich glaube, das, was Anne-Kathrin vorhin auch, was du mit dem Futter gesagt hast, ne, wie viel Futter kriegt halt der Priester oder der Diakon. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben noch keine einzige katholische Trauung miterleben können dürfen, hat sich einfach noch nicht ergeben. Und ich bin also voller Hoffnung, dass das vielleicht irgendwann mal passiert. Aber leider habe ich schon einige Begräbnisse natürlich miterlebt, und ich denke mal, da ist es sehr ähnlich, also dass man da eben auch, also wenn ich an den Tod meines Vaters vor vielen Jahren denke, da war das eben wirklich auch so, dass wir als Angehörige total kirchenfern waren und nun musste er auf einmal katholisch bestattet werden, und wir hatten dann eben auch den Priester bei uns am Kaffeetisch und waren alle im Grunde noch unter Schock und wir wussten überhaupt nicht, was wir dem großartig erzählen sollen, und der hat im Grunde einfach Standard durchgezogen und hat das eben so gut gemacht, wie es ging, aber da gab es im Grunde wenig Persönliches, weil wir einfach gar nichts abliefern konnten. So. Also das, glaube ich, ist halt auch ein Faktor, der vielleicht bei manchen Eheschließungen auch manchmal sein kann, wenn eben jetzt auch vielleicht gar keine große Vorstellung davon ist oder vielleicht die Vorstellungen manchmal auch so abgefahren sind, dass man da eben vielleicht auch kirchlicherseits dann doch mal sagen muss, ja, das sprengt jetzt aber ein bisschen unseren Rahmen. Was ich nochmal als Frage mir hier notiert hatte, da kam ich drauf, Marc, als du erzählt hast, der Raum war rund und da haben sich die Leute dran erinnert. Es war aber schon ein Kirchenraum, oder? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, muss es doch in der katholischen Kirche auf jeden Fall in einer Kirche sein. Oder darf man mittlerweile auch am Strand heiraten oder auf einem Bauernhof oder so? Oder ist das nur ein Gerücht?
Nee, Kirche oder Kapelle muss es sein, ne? Also es muss halt einen geweihten Altar haben, glaube ich, ne?
Also es muss ein geweihter Ort sein, und er muss natürlich auch anderen Brautpaaren immer wieder zugänglich sein. Das ist so ein bisschen die Krux an der Stelle. Manchmal könnte man vielleicht den ein oder anderen Ort auch guten Gewissens zulassen, weil er quasi ein geweihter Ort auch irgendwie ist. Aber das steht irgendwo in den Rechtsstatuten. Ich kriege es jetzt nicht hundertprozentig zusammen, aber dass dieser Ort halt immer wieder zur Verfügung stehen muss.
Und warum ist das wichtig? Also kann man das irgendwie so jetzt kurz begründen, oder ist das tatsächlich was man jetzt nochmal nachblättern müsste?
Also da gibt es bestimmt 1000 verschiedene Begründungen. Ich glaube, insgesamt ist halt, sagen wir mal, vernünftige Argumente dafür sind Öffentlichkeit, ne? Also klar Zugänglichkeit, ne? Also im Grunde, man darf ja eine Kirche nicht von drinnen abschließen, nur weil man da jetzt gerade eine Trauung hat. Das ist ja dann auch, wenn es eine kirchliche Trauung ist, ist es ja halt auch eigentlich keine Privatfeier, ne? Sondern es ist natürlich ein Gottesdienst der Kirche. So, und die sind ja immer öffentlich und die sind immer allgemein, und dafür gibt's halt genau jetzt diese Orte, die dann von der Kirche dafür hergestellt werden, ne, mit also in dem halt irgendwie, also Kirche und Kapelle ist ja auch ein kirchenrechtlich aufgeladener Begriff. Also daher, ne, ich denke mal so diese Wasserdichtigkeit dadurch kommt die Ehe halt zustande, dass sie quasi auch in diesem geschützten Raum zustande kommt. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon ein Punkt. Heute würde man dann halt sagen, ja, aber draußen ist es auch so schön. Außerdem ist im Wald der liebe Gott ja auch nicht weniger als jetzt in der Kirche und so. Genau, ich weiß nicht, ob das so bleiben muss, ne? Also de facto ist das natürlich auch, also man kann auch das wieder kritisch sehen und sagen, das ist natürlich auch wieder Macht, ne, die ausgeübt wird. Also in dem halt so ein Zwang passiert. Aber der ist ja nun halt sowieso da, ne? Und dann würde man ja auch immer sagen können, ja, pf, wenn du nicht willst, dann geh halt, wenn du den Wald willst, dann mach du evangelisch so. Naja, also ich weiß nicht. Es gibt bestimmt noch mehr und auch möglicherweise noch nachvollziehbarere Gründe. Ich persönlich weiß jetzt nicht, ob man das irgendwie nicht irgendwann auch mal ändern können sollte. So.
Also ich sag mal, man muss es irgendwie, zumindest gibt es eine Dispensoption. Also ich weiß tatsächlich, aber das zeigt auch schon, wie kompliziert das an der Stelle ist. Ich weiß aus der Geschichte des Bistums, und unser Bistum ist zwar noch jung, aber jetzt auch nicht so jung, einen einzigen Fall, in dem eine Dispens für den Ort der Trauung ausgesprochen worden ist.
Und die durfte dann woanders stattfinden, genau, nicht in der Kirche oder
Kaffee. Woanders stattfinden. Ja. Das war aber auch eine religionsverbindende Ehe. Und da war es so, dass der Partner, der geheiratet hat und nicht der katholischen Kirche angehörte, dem Sakrament und dem allen total gut auch irgendwie mitgehen konnte. Aber die gesamten Familienangehörigen und auch Trauzeugen hätten der Trauung nicht beiwohnen können, weil sie die Kirche nicht betreten durften, aufgrund ihrer religiösen Überzeugung. Und da gab es dann tatsächlich mal eine Dispens. Das ist aber auch die einzige, die mir irgendwie bekannt ist.
Oh, okay.
Ja, spannende Geschichte halt auch. Aber da sieht man halt, dass es halt möglich ist, ne? So.
Das ist jetzt auch der Fall nur kurz zusammengefasst. Also das ist auch
noch
ein bisschen
krasser, ja klar.
Genau, und bei evangelischen Hochzeiten, da habe ich einige von miterlebt, da habe ich tatsächlich mitbekommen, dass eben dann die eine Pastorin, die ich auch kenne, die eben gesagt hat, ja, bei uns ist der Kirchenraum ja auch kein, streng genommen eben nicht so ein geweihter Ort, deswegen kann es dann halt auch wirklich woanders sein, also da gibt es anscheinend diese Vorgabe nicht und deswegen hatte ich danach halt gefragt, ob das halt katholischerseits auch quasi noch so festgelegt ist. Also dass halt das evangelische Verständnis zu ihrem Kirchengebäude auch nochmal ein anderes ist als bei den katholischen.
Ja, ja, klar. Das ist ja wegen, das ist ja dann auch wieder wegen dem, ja, wegen dem sakramentalen oder dem Sakramentsverständnis, was momentan jetzt gerade vorliegt. Ne? Also tatsächlich ist das ja, hat es ja dann auch wieder mit heiligem Ort und heiliger Materie auch zu tun. Ne? Also so ein Altar, der wird ja auch, bevor der in Betrieb genommen wird, also bevor man da Eucharistie drauf feiern kann, wird der ja auch sehr aufwendig geweiht mit wer weiß was für Ritualen, die da alle möglich sind. So dass da ist natürlich, man darf ja nie vergessen, bei der römisch-katholischen Kirche, die Vorgängerorganisation, der römische, das habe ich glaube ich schon zigmal gesagt, die römisch-katholischen Kirche ist jetzt ja nicht irgendwie eine jüdische Sekte oder so, sondern halt das Römische Reich. Und da ist natürlich auch ganz viel antikes Brimborium einfach mit dabei. So, das kann sehr schön sein, das kann auch sinnvoll sein, aber es ist halt auch, was es ist. Ne? Also es ist natürlich jetzt nicht biblisch unbedingt, ne? Wobei jetzt Altäre weihen und so weiter, vielleicht schon. Naja, spannend. Es wäre nochmal eine Folge für sich. Marc, wir können sowieso einfach nochmal über das Opfer in den Religionen sprechen. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, aber das können wir einfach noch 6-mal machen. Finde ich nach wie vor immer noch gut spannend. Aber jetzt das Opfer, eine Ehe ist kein Opfer, ne? Oder?
Dann das da kommt an, wen du fragst.
Ich habe auf meinem.
Ich frage die ganzen verheirateten Leute, die jetzt gerade hier mit mir sitzen. Das
ich habe als Maike, darf ich da ganz kurz?
Ja, natürlich.
Das ist jetzt relativ ungeordnet, gerade in meinem Schädel. Aber tatsächlich gibt es immer noch mal wieder so Vorstellungen von der Ehe, die tendenziell aus diesem Altherrenwitz kommen, ne? Also, dass der Mann irgendwie über seine Frau herzieht, weil die Olle ja zu Hause irgendwie voll doof ist und so. Und da wirkt es dann schon irgendwie so, als wäre Ehe ab einem gewissen Zeitraum des Zusammenseins tendenziell eher eine Leidensgeschichte. Ich verwehre mich sehr gegen dieses Bild, auch wenn ich verstehe, wo es herkommt. Gerade wenn man sich anguckt, dass es noch nicht ganz so lange her ist, dass man eben zusammenblieb, obwohl man offenkundig, also obwohl die Ehe offenkundig eigentlich so emotional und auch inhaltlich an ihr Ende gekommen ist. Und man sich zwar nach katholischem Verständnis zwar nicht scheiden lassen kann, aber man kann trotzdem andere, also verschiedene Gebäude bewohnen. Man muss sich einer, wie auch immer, gearteten, kalten, brutalen, möglicherweise gewalttätigen Ehe nicht aussetzen. Auch nach katholischem Verständnis übrigens nicht. Ne? Die Ehe bleibt zwar bestehen, aber niemand wird gezwungen, in einer Ehe zu sein, in der man nicht sein möchte. Also in einer räumlichen Nähe zu sein, in der man nicht sein möchte. Ich habe das gerade so gesagt, es kommt darauf an, wen du fragst, ob Ehe ein Opfer ist oder nicht. Ich würde immer noch behaupten, dass Ehe wie jede Form des gemeinsamen Zusammenlebens bedeutet, dass man nie aufhört, das klingt jetzt ganz schlimm, an sich zu arbeiten. Das klingt jetzt so, als würde man sich ständig verbiegen müssen zum anderen hin oder zum Gefallen des anderen. Das meine ich damit nicht. Sondern, also meine Frau und ich, als wir angefangen haben, diese Beziehung zu führen und uns ernsthaft Gedanken gemacht haben, ob wir heiraten wollen oder nicht. Wir haben uns die Ehen angeguckt, die um uns herum so existieren. Also beispielsweise die Ehe meiner Eltern hat keinen Bestand gehabt, die haben beide neu geheiratet. Die Ehe der Eltern von meiner Frau haben keinen Bestand gehabt und die haben auch beide, ihr Vater hat neu geheiratet, ihre Mutter nicht. Und hier im Ruhrgebiet gibt es sowieso tatsächlich gefühlt zumindest relativ viele Patchwork-Familien mit irgendwie zweiten und dritten Ehen und Familien und deren Kindern eben auch wieder daraus. Und wir haben uns gefragt, woran hat es denn gelegen, dass diese Beziehungen teilweise nur sehr kurz gehalten haben? Und die eine Konstante, die wir gefunden haben, war, dass irgendwann die Kommunikation aufgehört hat. Die haben aufgehört, miteinander zu reden. Also sie haben miteinander gesprochen, aber anscheinend nicht über wirklich wichtige Dinge. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, dass wir das aufrechterhalten müssen. Sonst laufen wir einfach Gefahr, dass unsere Beziehung irgendwann keine mehr ist. Und das war uns super wichtig. Und das ist tatsächlich, ich will nicht sagen Opfer, aber das ist Überwindung. Weil man eben... Also bei uns ist es tatsächlich so, wir kommen nach Hause, wir haben anstrengende Tage gehabt und dann reicht es irgendwie, sich auf die Couch zu hängen, irgendwie den Fernseher anzumachen, irgendwas Dummes laufen zu lassen und einfach nicht zu reden. Okay, gut. Aber das ist so, es gibt so Einfallstore, ne? So, das könnte ich jetzt meiner Frau erzählen, aber ich habe echt keinen Bock. Also erzähle ich es ihr nicht. So, dann kommt das Zweite, was ich meiner Frau mal erzählen könnte oder vielleicht auch sollte und ich habe aber keinen Bock. Oder, keine Ahnung, ist mir gerade zu anstrengend und ich will mir die Diskussion nicht geben, also mache ich es nicht und so weiter und so fort. Und irgendwann redet man über gar nichts mehr. Und dann daraus wieder rauszugehen, sich aufzuraffen, sich aufzuwinden und zu sagen, okay, jetzt reden wir darüber, weil wir sollten und wir müssten. Und ich meine damit jetzt gar nichts Schlimmes, sondern einfach nur Sachen, wo man genau weiß, okay, das kriegen wir nicht in 3 Minuten geklärt, sondern darüber müssen wir länger reden, möglicherweise tagelang länger reden. Das ist echter Kraftakt zwischendurch. Und das muss es einem, finde ich, wert sein.
Und das ist jetzt sehr hübsch, weil während du erzählst, fällt mir halt, Metz ein oder so, ne? Mhm. Mit der kürzesten Definition für Religion, nämlich Unterbrechung. Mhm. Ne? Und das wäre jetzt ja, das ist ja sehr spannend, ne? Weil das wäre ja Unterbrechung des Schweigens, ne? Oder Unterbrechung des
Trotzseins,
ne?
Des also Alltags, des genau. Alltagstrotz. Ja, genau. So.
Und deswegen ist es vielleicht auch nicht so schlecht, dass das im katholischen Reich dann eher halt als Ort gilt, wo man auf besondere Weise Gott begegnen kann, indem man sich selber und indem man einem Gegenüber begegnet und indem das Leben, was sonst droht, einfach immer so weiter vor sich hin zu plätschern, eben auch eine Unterbrechung erfährt, die dann letztlich für einen selbst vielleicht auch wieder Wachstum und mehr Blüte und mehr Lebensqualität und sowas alles bedeuten kann, ne? So. Ja.
Ja.
So tiefgründig wollte ich jetzt gar nicht werden. Maike, rette uns.
Ja, nee, ihr habt zwischendurch schon mal sehr schön zu dem letzten Punkt auf meiner Frageliste hingeleitet, nämlich das Thema vor der Ehe und zwar Ehevorbereitungskurse. Und ja, wie kommt man da überhaupt, wie kommt man dahin, dass man dann eben eine gelingende Ehe führt und so weiter und so weiter. Und Marc, du hast das zwischendurch ja schon einmal erzählt, dass du selber auch an sowas beteiligt warst und auch die Anne-Kathrin ist da ja beruflich mit befasst und ich kannte das eben bis vor einigen Jahren überhaupt nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt, also Ehevorbereitungskurse oder vielleicht heißt es auch anders, müsst ihr mich dann korrigieren. Ich bin hier in Kiel mal in der, im Gemeindehaus lagen mal so kleine Flyer aus und da wurde eine App beworben, die hatte den sinnigen Namen Ehe wir heiraten und dann habe ich das war ganz hübsch designt und dann habe ich das mal gegoogelt und bin dann halt auf dieses Kursangebot gestoßen und habe erstmal gedacht, warum braucht man das in der Kirche? Also das kenne ich von sonst nirgendwoher, dass man quasi mit einem Kursangebot auf die Ehe vorbereitet wird. Und da war ich sehr neugierig und bin aber hier in Kiel jetzt nicht so wirklich weitergekommen, weil jetzt nicht zuletzt durch Corona natürlich fast alles hier erlahmt ist, was in der Gemeinde stattfindet und Hochzeiten ja sowieso erstmal nicht so groß gefeiert werden durften und so weiter. Und ja, da habe ich dann eben ein bisschen rumgehorcht und da hatte dann der Flo die Idee, dass wir doch die Anne-Kathrin dazu mal befragen können. Und das, ja, das wäre jetzt im Grunde dran, dass ich ganz völlig ahnungslos bin und mir da gerne mal ein bisschen was erzählen lasse zu dem Thema. Wer macht das? Wer darf das? Warum macht man das?
Ich möchte kurz eins vorwegschicken. Also das mit dem Ehevorbereitungskurs, das ist halt ein bisschen halt auch wie Kommunionunterricht ursprünglich mal gewesen oder wie Firmenunterricht mal gewesen. Natürlich hat die Kirche, die jetzt das Sakrament spendet oder innerhalb derer das Sakrament gespendet wird, die Pflicht natürlich, die Leute religiös auch aufzuklären über das, was das jetzt bedeutet. Und das heißt dann wirklich, ursprünglich ging es wirklich darum, klarzumachen, das ist, was die Ehe nach katholischem Verständnis ist und dass man verdammt nochmal auch Kinder zu kriegen hat und weiß nicht was. Also das war es ursprünglich mal gewesen.
Der Priester, auch, der meine Mutter und meinen Vater im Ehevorbereitungskurs hatte, hatte den Auftrag, ihnen zu erklären, wie Sex geht.
Ernsthaft?
Ja, das fand ich ganz spannend.
Ja, weil die Ehe muss ja auch vollzogen sein, das ist ja keine Ehe, das
Richtig.
Ist alles wieder sehr...
Ja, ja,
also
ja,
das war tatsächlich auch lange Zeit so gang und gäbe, natürlich aber ja auch gesellschaftlich war ja auch das Thema Aufklärung überhaupt nicht. Das wurde natürlich auch aus dem Elternhaus irgendwie ausgelagert damit. Vielleicht auch für Eltern pubertierender Kinder oder junge Erwachsene auch gar nicht so unpraktisch, wenn man sich mit dem Thema nicht befassen muss und das der Priester macht. Naja, ja. Ich bin froh, dass es heute nicht mehr so ist.
Naja, und der ja was, offiziell also, was eben, darüber eigentlich nicht viel wissen sollte oder kann genau. Oder so. Ne?
Also was sind Ihre Vorbereitungskurse eigentlich heute? Vielleicht hilft uns das vielleicht eher weiter. Heute ist es mehr ein Angebot. Einfach ein Angebot für Brautpaare, sich neben dem ganzen To-Do-Listen, die vor der Hochzeit irgendwie abzuarbeiten sind, sei es Sitzplan erstellen, Brautschuhe kaufen, was auch immer, das nimmt ja teilweise auch schon extremen Eventcharakter heute an, vielleicht auch aus dem Trott auszusteigen.
Also ich habe von Leuten gehört, die wirklich von der Farbe der Karte bis hin zu den Schleifen in der Kirche und am Brautkleid, also wirklich jedes Detail durchgeplant haben. Ne? Das ist
ja, das geht durch die Decke alles.
Mehr als eine Person, die das so, also kenne ich, habe ich schon erzählen hören. Und das unterbricht das jetzt auch, ne? So ein Ehevorbereitungskurs.
Was natürlich super wichtig ist in den Köpfen der Paare, ist, was so alle anderen denken, ne? Also ich habe es ja vorhin schon mal erzählt und Mike hat es ja gerade nochmal angesprochen, ich habe mal so einen Kurs mit vorbereitet und zwischendurch ergaben sich halt immer mal Gelegenheiten, mit den werdenden Ehepaaren zu sprechen. Und tatsächlich ist immer ein großes Thema, können wir das bei unserer Feier, können wir das später an der Feier im Saal, können wir das so und so machen und wie findet das die Tante und können wir die zusammensetzen und solche Dinge. Also tatsächlich sind da auch nochmal ganz, ganz viele Gedanken irgendwie, die eine Rolle spielen, was so die Bedürfnisse aller anderen sind, die an so einer Feier teilnehmen.
Naja, und vor allen Dingen ja auch, wenn es um die Feier geht, aber was ja dieses, wenn es heißt Ehevorbereitung, dann hat das ja jetzt, also da ist die Feier, ist da ja nur quasi der erste kleine Startschuss und dann kommt ja die Ehe, auf die man dann vorbereitet werden soll. Und das wäre jetzt halt das, was mich da auch interessiert. Also, dass da natürlich sicherlich auch der Ablauf geplant wird und eben ja, das, was wir vorhin schon besprochen haben, das ja, aber eben die Geschichte halt, wie bereitet man eben denn heute Leute auf die Ehe vor und welche Qualifikationen muss man dafür haben und ja, was werden da für Fragen gestellt? Also das ist klar, das kann man sicherlich auch nicht irgendwie pauschal beantworten, ist mir klar, aber da wäre ich halt neugierig drauf.
Es gibt da ein breites Kursangebot, vielleicht fangen wir mal so rum an, das auch in unterschiedliche Richtungen geht und einfach auch ein bisschen nach den Interessen der Brautpaare fragt. Also es gibt Angebote, die sind eher erlebnispädagogisch orientiert und andere Angebote vielleicht mit einem musischen Ansatz, künstlerisch. So findet, glaube ich, oder kann jedes Brautpaar das finden, was zu ihm passt. Ziel und Idee dieser Ehevorbereitungskurse ist heute einfach den Brautpaaren eine Chance zu geben, sich auch nochmal in Ruhe damit auseinanderzusetzen, was heißt für uns eigentlich Ehe? Was wollen wir uns da an diesem Tag versprechen? Und was heißt das für uns, zu sagen, bis dass der Tod uns scheidet? Was heißt das, ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens? Was meine ich mit lieben? Was ist für mich achten? Was ist ehren? Also einfach diese ganzen Fragen und das, was man sich in der Ehe oder in der Trauung verspricht, das für sich mal miteinander zu erforschen und sich aber auch vielleicht noch mal sehr bewusst darüber auszutauschen, was wünsche ich mir von der Zukunft? Was erwarte ich vielleicht auch von der Ehe in der Zukunft? Auch wenn das natürlich nicht planbar ist und wir das Leben eh so nehmen müssen, wie es kommt. Aber sich darüber auszutauschen, was wünscht sich der Partner für die Zukunft? Was wünsche ich mir von unserem Eheleben? Wie stelle ich mir jetzt gerade vor, dass wir das gestalten? Was macht vielleicht auch die Hochzeit mit unserer Beziehung? Habe ich da eine Erwartung dran, dass sich unsere Beziehung durch die Eheschließung ändert? Also all diese Fragen versucht Ehevorbereitung einfach aufzuwerfen und den Paaren die Chance zu geben, sich darüber auszutauschen, um sich so nochmal bewusst damit auseinanderzusetzen.
Und wer leitet das an? Also das machst du ja offensichtlich und im Grunde Menschen, die jetzt fürs Bistum arbeiten. Also das ist jetzt nicht unbedingt was, was am Priesteramt hängt oder am Diakon.
Nee, also es hängt nicht am Priesteramt oder nicht am Diakonamt. Ganz oft sind es auch Ehepaare, die an der Sache beteiligt sind, die Ehevorbereitung geben. Es gab früher mal Konzepte, das wird heute immer weniger, dass es Paare aus der Gemeinde waren, die dann auch die jungen Ehepaare über einen längeren Zeitraum begleitet haben, wo man auch so gesagt hat, man kennt sich, man trifft sich auch auf der Straße und so ein bisschen die Idee dahinter steckte, naja, wenn es vielleicht in 5 Jahren mal eine Ehekrise gibt, dann habe ich mit diesem älteren Paar, was vielleicht mehr Erfahrung in Ehe hat, jemanden kennengelernt, den ich dann vielleicht auch nochmal um Hilfe bitten kann. Heute ist es eher einfach Menschen, die auch Spaß haben und vielleicht auch gewillt sind, ein bisschen mit ihrem Partner mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und da Denkanstöße zu geben.
Und wie lange dauert sowas? So ein
das
Kurs?
Das ist unterschiedlich von Kurs zu Kurs abhängig. Es gibt Kurse, die sind auf ein Wochenende ausgelegt. Es gibt Kurse, die sind über mehrere Abende, mehrere Wochen. Das ist ganz unterschiedlich. Natürlich auch je nachdem, was ist auch der Ansatz des Kurses, was an Programmen dazugehört.
Ja, und da sitzt auch nicht nur das eine Paar, sondern eventuell auch verschiedene Paare gleichzeitig, oder?
Das ist meistens eine Gruppe dann.
Genau, also meistens sind es tatsächlich auch mehrere Paare, die sich da auch gemeinsam vielleicht auf den Weg machen. Auch da so ein bisschen der Gedanke, dass sich vielleicht auch diese Paare später mal ein bisschen unterstützen können. Möglicherweise entstehen ja auch bei sowas Freundschaften. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch nochmal auf die Suche zu gehen und vielleicht zu gucken, was auch in meinem Umkreis an Kursen im Angebot ist und dann wirklich auch zu gucken, welcher Kurs passt denn zu mir und meinem Mann oder zu mir und meiner Frau.
Ja, spannend.
Vielleicht suchen wir einfach nochmal so 2, 3 Sachen zusammen, nur dass man sich vielleicht in den Shownotes unter der Folge sich 1, 2 Sachen angucken kann, was es so gibt. Jetzt ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber so das, genau, dann kommt da vielleicht mal ein bisschen mehr Fleisch dran, weil ich glaube, das kann halt sehr individuell sein, ne? Genauso wie halt auch, weiß ich nicht, heutzutage halt Firmenvorbereitung sehr unterschiedlich laufen kann, je nachdem, wer das gerade macht und wo das gerade stattfindet und unter was für Bedingungen das stattfindet. So ist das mit
einem. Genau, vielleicht können wir da auch einfach die Trauteam-Seite nochmal unten drunter
verlinken,
natürlich. Wo wir auch nach Corona versuchen, auch wieder die Ehevorbereitungskurse, zumindest hier fürs Bistum Essen, aktuell da aufzuführen mit den Ansprechpersonen.
Vielleicht, um das nochmal deutlich zu machen, ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht für die Eheschließung. Auch das wird immer gerne mal angenommen, gehört, weitergetragen und auch erzählt.
Ja, ich glaube, ein Bistum hat das noch oder wieder. Das habe ich, aber es ist länger her, dass ich wollte es nochmal nachschlagen, habe ich aber vergessen.
Ja.
In einem Bistum ist das, glaube ich, noch so oder also wieder.
Es gibt ganz gerne mal solche Fälle, wo dann irgendwie erzählt wird, ja, wir müssen den ja machen und wir müssen auch einen Schein vorzeigen und so, und das ist aber Unsinn. Also ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht. Was Pflicht ist, ist das Ehevorbereitungsprotokoll. Also wo beide Partner nochmal versichern, das ist tatsächlich so ein ganz normaler formaler Akt, in aller Regel gemacht von dem, der nachher auch die Trauzeremonie hält. Mit dem man einmal so ein paar Punkte abhakt, wie zum Beispiel, besteht schon eine Ehe, also so ein bisschen Gründe irgendwie einmal abklappert, die gegen eine Eheschließung sprechen würden, um die von vornherein auszuklammern. So. Und das ist die Idee, dass also nochmal festgehalten wird, wer heiratet ja eigentlich wen und dürfen die das eigentlich und wie sieht das aus? Das ist Pflicht, das ist bürokratisch Pflicht, Formpflicht ist das, aber ein solcher Vorbereitungskurs ist nicht Pflicht, um eine Ehe schließen zu dürfen.
Zumindest hier bei uns, Marc, da möchte ich eben kurz ergänzen, Paare, die in Italien, Polen, Kroatien heiraten wollen, das treffen wir tatsächlich im Trauteam auch immer wieder, gar nicht so ungewöhnlich. Die brauchen das teilweise tatsächlich, weil das von den Priestern dort vor Ort vorausgesetzt wird.
Das ist halt einfach auch wieder eine Frage von Kultur und letztlich auch wieder von Macht und welche Rolle Kirche in Gesellschaft noch so spielt. Also meistens ist es halt so, da wo Kirche halt irgendwie noch ein größeres Gewicht hat im gesellschaftlichen Diskurs, da werden natürlich auch einfach solche Bedingungen ganz selbstverständlich gemacht. Und da wo das nicht mehr der Fall ist, wie zum Beispiel jetzt hier in Deutschland oder so, da wird dann halt versucht, halt von diesem verpflichtenden Charakter wegzugehen und ein offenes, freiwilliges Angebot zu machen, was dann halt auch noch so diversifiziert ist, dass es möglicherweise einfach gute Angebote sind, die auch einfach Sinn machen in der jeweiligen Lebenssituation. Und das gilt halt, also es ist halt einfach, es gibt nicht die katholische Kirche, das sehen wir wieder und wieder. Die katholische Kirche ist ja ein komplexes Ding. Also ich weiß halt auch, dass es gibt halt eine muttersprachliche Gemeinde, eine große polnische muttersprachliche Gemeinde. Ich weiß, dass die Jugendlichen, die da Firmenvorbereitung machen, die müssen halt 2 Jahre lang alle 2 Wochen in Bochum sich mehr oder weniger eine Vorlesung eines Priesters anhören. Und das ist halt einfach was völlig anderes als das, was wir in unserer Firmenvorbereitung machen. Ne? Und das kommt vor und das ist beides total katholisch und beides würdig und recht. Das existiert halt einfach so nebeneinander her. Und deswegen ist es halt immer schwierig, über das Katholische zu sprechen. Manchmal, weil es einfach so vieles gleichzeitig ist. Ne?
Parallelwelten.
Ja, genau.
Ja, wunderbar. Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt keine weiteren Fragen hier mehr auf meinem Zettel. Und ich glaube, wir haben auch eine ganz schön große Runde gedreht.
Wie immer. Wie immer sind wir
wie
einmal
immer
quer durch alles gelaufen, haben alles kurz angetickert, wie Flo das immer sagte. Man könnte noch unfassbar viel mehr erzählen.
Aber gerade bei dem Thema.
Es wäre bestimmt witzig, nochmal das Vorbereitungsprotokoll von oben nach unten zu lesen.
Ja, genau,
das
können wir vielleicht mal lustig
nach. Dann müsste man noch eine Folge machen.
Ja. Genau, aber vielleicht kommen jetzt ja auch von euch da draußen nochmal Nachfragen. Es gibt ja auch keine, also wir freuen uns über jeden Kommentar, jede Nachfrage. Und es gibt gar keine blöden Fragen. Und wir bemühen uns immer, so gut wir können, Antworten zu geben, wenn ihr Fragen an uns habt oder über Dinge, von denen ihr meint, wir könnten euch da weiterhelfen. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir jetzt dringend loswerden müssen, so hausmeistermäßig überlege ich schon, oder fehlt noch was vom Thema? Also natürlich fehlt alles vom Thema, weil wir sind ja nur so ein bisschen kurzer. Ja.
Also ich habe sehr viel gelernt, auf jeden Fall.
Und wo du jetzt gerade schon in die Hausmeister-Themen gestolpert bist, bevor wir das machen, da ist gar nicht so viel, aber bevor wir das machen, wäre es mir ein Anliegen, der Anne-Kathrin einmal Danke zu sagen, dass du da warst. Das war wunderschön. Dankeschön.
Gerne.
Es ist ja immer großartig, wenn Flo und ich mal nicht so viel reden, sondern mal Leute mit Ahnung zu Wort kommen. Es ist immer sehr hilfreich. Von daher danke, dass du da warst.
Vielleicht darf ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben.
Jeder, natürlich.
Wer Lust hat, dem Flo tatsächlich zuzuhören und auch mir. Wir ja, haben genau. nämlich nebenbei ja noch so einen kleinen anderen Podcast.
Den machen wir jetzt tatsächlich also quasi als Gemeindeseelsorgerin und Gemeindeseelsorger, also Pfarrei bei uns in Bottrop. Das genau. ist der Hörweg. Das ist dann allerdings jetzt wirklich auch so ein Kirchenprodukt. Aber kann man natürlich gerne mal reinhören. Also demnächst.
Aber ein sehr schönes, ich kann es auch empfehlen.
Demnächst gibt es mehr Infos über die Dezemberheiligen. Genau, da geht's dem, aber jetzt kommt ja erstmal noch Martin und Allerheiligen und so, kann man sich auch alles was anhören. Ja, stimmt, danke.
Wunderbar. Ja, am Schluss dieser Folge bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen, dass ihr nach wie vor so treue Hörerinnen und Hörer seid und uns zuhört und dabei seid und dabei bleibt. Uns ist ja bewusst, dass die Frequenz deutlich abgenommen hat. Hat sie, Flo, abgenommen? Oder sind wir einfach genauso unfrequent wie vorher?
Wir sind unfrequent. Wir waren auch vorher immer unfrequent.
Ja, das stimmt.
Aber höher. Also aber höher.
Wir waren höher unfrequent. Okay, ja, okay. Jetzt sind wir niedriger unfrequent.
Genau, also ja.
Genau, und das wird sich auf absehbare Zeit noch nicht unbedingt ändern. Von daher danke, dass ihr immer noch dabei seid und dass ihr uns nach wie vor zuhört. Und wir sind dankbar für jeden, der uns sein oder ihr Ohr leihen mag. Und von daher, weil wir Katholiken sind, enden wir auf die Art, auf die wir immer schon geendet haben. Und deswegen übergebe ich jetzt Flo das Wort.
Haha, ja. Ja, deswegen, ob jetzt ihr schon geheiratet habt oder das noch vorhabt oder das nicht habt und also wie auch immer ihr lebt, gebt aufeinander Acht, gebt auf euch selber Acht und auf eure Nächsten, die so um euch rum sind, jetzt vielleicht nicht im Sinne von Kontrolle, sondern von sich wirklich anschauen und ja, vielleicht auch mal miteinander füreinander da sein oder so, ne? Und genau, werdet zum Segen, den die Welt so nötig hat, ne? Ab und zu mal so. Und ja, bleibt uns gewogen und wir hören uns hoffentlich recht bald wieder. Hier und oder da. So. Noch was?
Also wenn, dann musst du das komplette Extro machen, Outro machen.
Das, was habe ich denn jetzt noch nicht gesagt?
Den soziologischen Podcast aus?
Kiel.
Und Gelsenkirchen.
Und Duisburg.
Und heute zu Besuch das wunderschöne Gladbeck.
So sieht's aus. Ihr Lieben, macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao, ciao.